Hey, hier ist Matthias Bolsinger. Ich bin Reporter beim Stern und Host unserer True-Crime-Serie Luchterhand. Und ich habe einen Event-Tipp für euch. Am 29. November findet im Kehrwieder-Theater in Hamburg unser Crime-Day statt. Einen ganzen Abend lang geht's da um echte und fiktionale Kriminalfälle. Euch erwarten spannende Talkrunden, Meet and Greets und ein Live-Podcast. Mit dabei sind unter anderem die Bestseller-Autorin Charlotte Link, Romy Hausmann, die Autorin des Netflix-Hits Liebeskind, und der bekannte Rechtsmediziner Klaus Püschel. Tickets bekommt ihr unter stern.de/crimeday. Ich freue mich auf euch.
Wie überführt man einen Mörder? Warum werden Menschen zu Tätern? Und welche Abgründe können in jedem von uns stecken? Im Stern-Crime-Podcast Spurensuche erzählen Ermittler und Spezialisten über ihre spannendsten Fälle und die Herausforderungen ihres Berufes.
Diese Folge ist eine ganz besondere. Denn heute treffe ich eine Frau zum Interview, die uns von einem Verbrechen erzählt, von dem sie selbst betroffen war. Natalie Schöffmann wurde am helllichten Tag entführt und dann in einem Haus in einem Wald gefangen gehalten. Und zwar von einem Mann, den sie nie zuvor gesehen hat. Dieser Mann war brutal und eiskalt. Er brach ihr Knochen. Er ertränkte sie fast. Eigentlich hatte Natalie Schöffmann keine Hoffnung mehr freizukommen. Aber am Ende hat sie es doch geschafft. Und darüber wollen wir in dieser Folge sprechen. Ich bin Dominik Stawski von Stern Crime. Für das Interview heute bin ich nach Österreich gereist, nach Graz, dorthin, wo Natalie Schöffmann lebt. Hallo Frau Schöffmann, herzlich willkommen bei Spurensuche.
Hallo, freut mich dabei zu sein.
Sie sind Anfang 30 und Leistungssportlerin, so viel kann ich gleich mal am Anfang verraten. Um genau zu sein, machen Sie Triathlon und fahren Rennrad. Und auch das Verbrechen, über das wir heute reden, beginnt gewissermaßen mit Sport oder beim Sport. Und zwar an einem Julitag 2019. Was war das für ein Tag?
Es war der 23. Juli 2019 und es war eigentlich kein spezieller Tag, bis darauf, dass es der Geburtstag von meinem Stiefvater war. Also ich wollte noch am nächsten Tag meine Eltern besuchen fahren, war zu dem Zeitpunkt gerade Jungmama, also mein Sohn, der war keine 3 Monate alt und ja, meine Mutter lag noch dazu zu dem Zeitpunkt im Krankenhaus und ja, ich wollte am nächsten Tag zu meinen Eltern fahren, meine Mutter besuchen und habe mir auch ein bisschen Sorgen gemacht, wie es meiner Mutter geht. Und ja, sonst war es eigentlich kein spezieller Tag.
Und was hatten Sie sich vorgenommen für den Tag?
Wir haben es zu der Zeit immer so gemacht, dass wir halt beide ein bisschen Sport machen wollten oder trainieren gehen wollten. Und haben uns da immer abgewechselt. Also einer passt auf unseren Sohn auf und der andere geht Radfahren oder laufen. Und da ich recht müde war an dem Tag, hat mein Mann gesagt, ich soll zuerst gehen. Und ja, der Kleine war auch gerade zufrieden und satt. Und dann habe ich beschlossen, ich ziehe mich schnell um und gegen 15 Uhr bin ich dann zu einer Radrunde losgestartet.
Und wie ging es denn weiter? Also Radrunde klingt ja erstmal völlig unverfänglich und harmlos. Also wie verlief diese Fahrt dann?
Anfangs ganz normal, bis eigentlich circa 6-7 Kilometer, bevor ich wieder zu Hause war. Da war noch ein letzter Anstieg, bevor es in die Abfahrt nach Hause ging. Bin ich sogar mal kurz stehen geblieben, weil es einfach anstrengend war bergauf und kurz verschnauft. Bin dann wieder losgefahren und kurz gegen Ende des Anstiegs fährt mich auf einmal ein Auto an und im nächsten Moment liege ich im Straßengraben. Merke aber auch, dass mir nicht viel passiert ist. Also ich bin nur seitlich vom Rad gestürzt, stehe wieder auf, sehe ein rotes Auto, das ein Stück weiter zum Stehen bleibt, wo ein Mann aussteigt und gehe auf den Mann zu, weil ich denke, mir helfen, er will klären, was passiert ist, will mich eventuell nach Hause bringen. Ja, aber dem war nicht so.
Was ist passiert?
Ja, also sobald ich in die Nähe des Mannes komme, schlägt er auf mich ein. Also ich habe es gar nicht bemerkt, dass er einen hölzernen Gegenstand mitgehabt, so einen Stiel von einem Gartengerät. Ja, aber es war so plötzlich. Also ich spüre eigentlich, ich habe eigentlich nur die Schläge gespürt. Er schlägt auf mich ein und ich kann mich nur daran erinnern, dass ich mir schützend die Hände vor den Kopf gehalten habe. Und dann müsste ich bewusstlos gewesen sein. Also dann habe ich keine Erinnerungen mehr.
Und das heißt, wann geht's für Sie dann weiter? Also Sie sind dann komplett ohne Bewusstsein. Und was ist das Nächste, an das Sie sich erinnern?
Das Nächste, an das ich mich erinnern kann, ist, dass ich mit gefesselten Armen und Beinen auf der Rückbank eines Autos liege. Ich glaube, auch mein Mund war mit einem Klebeband verklebt. Und mein Blick ist eigentlich nur auf eben diese Rückbank vom Auto. Ich sehe, dass das Auto relativ verdreckt ist, dass leere Verpackungen, ein wenig Müll auf der Rückbank liegt. Und ja, im ersten Moment kann ich noch nicht so wirklich realisieren, was da jetzt passiert. Ich sehe noch, ich liege auf einer Rückbank, denke mir, ich war ja gerade das Radfahren. Was ist eigentlich los? Kann mich dann noch erinnern, dass ich versucht habe, mit den Händen, die hinterm Rücken gefesselt waren, nach meinem Handy zu greifen, weil das hat man beim Radfahren normalerweise immer in der Rückentasche vom Trikot. Und dass ich bemerkt habe, dass mein Handy nicht da ist. Und in dem Moment habe ich mir gedacht, okay, der Mann hat mir bestimmt mein Handy weggenommen.
Das war gleich klar, dass es...
Genau, also ich habe mir gedacht, der hat mir bestimmt mein Handy weggenommen und irgendwie dadurch auch so ein bisschen rückgeschlossen, okay, der nimmt mich da jetzt mit, werde ich entführt. Ja, aber es hat ein wenig, auf jeden Fall hat es ein bisschen gedauert, bis ich irgendwie so ganz realisiert habe, was da passiert. Jetzt habe ich mir gedacht, na, vielleicht träume ich oder, ja, also die Situation war irgendwie so unwahrscheinlich, dass das passieren könnte, dass es mir ja eher wie ein Traum vorgekommen ist noch am Anfang.
Und also obwohl das wie ein Traum scheint, haben Sie dann geschrien oder um Hilfe gerufen oder was macht man in diesen ersten Momenten?
Ja, also ich selbst hätte mir von mir erwartet, dass ich wahrscheinlich nach Hilfe gerufen hätte, aber ich war komplett ruhig. Also ich glaube, ich war ein wenig unter Schock und kann mich noch erinnern, dass ich echt komplett ruhig war, erschrocken und einfach mal analysiert habe, was da um mich herum so passiert, was gerade mit mir passiert. Habe dann auch gespürt, dass mein Arm ziemlich schmerzt. Wusste ja noch nicht, dass der zu dem Zeitpunkt eigentlich schon gebrochen war. Ja, und habe eigentlich, also ich habe so Kleinigkeiten zum Beispiel wahrgenommen, wie das Auto fährt jetzt nicht mehr auf einer Straße, sondern biegt auf einen Schotterweg ab. Einfach weil die quasi Erschütterungen der Autofahrt auf einmal anders waren. Also wirklich irgendwie recht analytisch denkend und ja, eigentlich überhaupt nicht panisch, sondern ich habe natürlich Angst gehabt. War eher, ja, keine Ahnung, in so einer Schockstarre, würde ich es nennen.
Wie ging es dann weiter?
Ja, das Auto ist weitergefahren, ist dann sogar einmal stehen geblieben. Da habe ich dann den Täter das erste Mal gehört. Also es war die ganze Zeit Musik im Auto auch. Es waren so ganz alte Austropop-Lieder, hat der Täter abgespielt. Hat dann gesagt, er muss kurz austreten. Hat mich auf der Rückbank liegen lassen und ist dann kurze Zeit später wiedergekommen. Und ja, also ich glaube, in dem Moment habe ich auch mal kurz probiert, mich irgendwie zu befreien. Habe geschaut, komme ich aus dem Auto hinaus, habe sicher mit den Füßen auch gegen die Autotür getreten, aber keine Chance, mich von den Fesseln zu befreien. Und ja, kurze Zeit später ging die Autofahrt weiter. Und der Mann ist dann erst bei seinem Haus wieder stehen geblieben oder bei einem kleinen Haus im Wald, hat mich aus dem Auto herausgezerrt, noch mit den Fesseln und zum Eingang des Hauses gehievt, darüber die Treppen durch einen Vorraum ins Schlafzimmer gebracht, wo ein Schrank war, also ein Kleiderschrank, und dort in den Schrank hineingesetzt, die Tür zugemacht und zugesperrt und wieder gesagt, er würde gleich kommen. Und ja, dort in dem Schrank muss ich wieder das Bewusstsein verloren haben, weil da habe ich dann wieder eine Gedächtnislücke und kann mich nicht genau erinnern, wie ich aus dem Schrank herausgekommen bin.
Sie wussten, dass Sie in einem Haus sind, irgendwo in einem Wald. Das konnten Sie wahrnehmen.
Genau, also meine Augen waren ja nicht verbunden. Somit, ich habe gemerkt, wie mich der Täter aus dem Auto hinausgehievt hat, habe gesehen, dass wir irgendwo im Wald sind, dass da ein Haus ist. Ja, ich glaube, es war ein zweites Haus, war noch daneben, aber sonst waren wir irgendwo im Wald. Und habe das Haus auch natürlich auch von außen gesehen, weil mich da wirklich quasi über dem Boden gezerrt hat in das Haus hinein.
Jetzt sagen Sie, war ein zweites Haus, also haben Sie das Gefühl, da war noch jemand anderes oder haben Sie es von Anfang an gedacht, da ist man jetzt irgendwie ganz alleine mit diesem Mann?
Also beide Häuser haben relativ verlassen ausgeschaut. Ich habe zwar gewusst, da ist ein zweites Haus, aber natürlich habe ich keine Ahnung, ob da noch wer lebt, ob da jetzt gerade wer zu Hause ist. Ja.
Und dann war das Bewusstsein wieder weg. Was ist das Nächste, an das Sie sich erinnern?
Das Nächste, an das ich mich erinnern kann, ist, dass ich tatsächlich komplett nackt und wieder gefesselt, aber die Fesseln waren diesmal vor meinem Körper, also ich liege am Rücken auf einem Bett. Eben komplett nackt, die Arme vorm Körper gefesselt, die Beine gefesselt, der Mund verknebelt. Und ich wachte auf dem Bett. Und alles, was ich eben wahrnehmen und sehen kann, ist eigentlich nur der Raum. Ich sehe auch den Schrank wieder. Also das ist der gleiche Raum, wo auch der Schrank war, in dem ich davor gehievt worden bin. Und ein Fensterbrett mit vielen Orchideen, die ungewöhnlich, also ist mir eigentlich von Anfang an schon aufgefallen, die Orchideen waren ungewöhnlich gepflegt dafür, wie heruntergekommen das Haus war. Auch das Bett hat nach Schweiß gerochen. Also so wirklich ein heruntergekommenes Haus, von dem man, also hätte ich das nur so gesehen, wäre ich mir nicht sicher gewesen, ob da überhaupt jemand drinnen wohnt.
Das, was Sie beschreiben, klingt ja wirklich wie in einem ganz schlimmen Horrorfilm. Aber Sie sprechen jetzt ziemlich gefasst und ruhig darüber, was einen fast irgendwie wundert. Haben Sie eine Erklärung dafür?
Also ich habe meine Geschichte jetzt doch über die letzten 6 Jahre, also gerade im ersten Jahr, schon sehr häufig erzählen müssen oder dürfen. Meistens kommt doch irgendwo noch der Punkt, wo mir die Tränen in die Augen schießen. Aber ich glaube, ich kann es mittlerweile schon ganz, ganz sachlich und nüchtern erzählen.
Aber jetzt nochmal in die Situation, zurück in die Situation, in diesem Schlafzimmer von dem Mann offenbar. Was passiert denn dann?
Erstmal liege ich da ganz alleine und nackt in dem Bett und es ist niemand da.
Also er war in dem Moment gar nicht, als Sie wach wurden, war er gar nicht da?
Nein, als ich wach geworden bin, war der Täter nicht da. Ich kann mich auch noch erinnern, dass ich in dem Moment dann natürlich wieder realisieren musste, okay, ich bin da ganz allein irgendwo in einem fremden Haus und habe dann auch für mich selber so überlegt, okay, die Wahrscheinlichkeit, dass mich da irgendwer finden kann, ist echt gering. Weil selbst wenn da jetzt ein Helikopter mit Wärmebildkamera oder so herumfliegt in einem Haus, erwartet man einfach, dass da doch Wärmepunkte sind. Und habe dann auch überlegt, also bin wirklich so durchgegangen, was könnte passieren und bin so Szenarien durchgegangen von, also die Natascha Kampusch ist mir in den Kopf gekommen, dass mich da jetzt irgendein Fremder ewig lang festhalten will, wie ich da jetzt meine nächsten Lebensjahre in dem Haus verbringe, oder er will mich umbringen, oder er will mich misshandeln, oder was mir in dem Moment am unwahrscheinlichsten erschienen ist, er lässt mich irgendwann wieder frei, oder ich komme halt irgendwie frei, aber also ich bin irgendwie so die Szenarien durchgegangen, wie könnte ich freikommen und irgendwie die Fesseln lösen, durchs Fenster laufen oder sowas. Auf solche Situationen habe ich natürlich gehofft, aber ich habe natürlich nicht gewusst, was passiert jetzt, wann kommt der Mann wieder. Und bin irgendwie auch innerlich ziemlich verzweifelt in der Situation.
Und haben Sie probiert, sich irgendwie zu befreien?
Ja, also die Arme und Beine habe ich natürlich versucht irgendwie zu befreien, aber die waren mit Seilen und Klebeband verbunden, also keine Chance, dass ich die auch nur irgendwie frei bekomme. Dann habe ich noch versucht, mich irgendwie so herumzurollen, aber da habe ich dann auch relativ schnell bemerkt, okay, selbst wenn ich mich da jetzt ein paar Zentimeter weiter nach rechts oder nach links roll, das bringt genau gar nichts. Habe auch irgendwie geschaut, liegen irgendwo Schlüssel um und um, gibt es irgendwo ein Messer, mit dem ich mich irgendwie befreien könnte, aber habe nichts gefunden, mit dem ich mich ja befreien hätte können.
Und wie lange dauert es, bis der Mann dann wieder auftauchte?
Also mir ist es lang vorgekommen, aber vielleicht, weil es wirklich der erste Moment war, wo ich mal wirklich über alles nachdenken habe können und die Panik in mir hochgekommen ist. Aber ich schätze mal, es war, keine Ahnung, vielleicht waren es 15 Minuten, vielleicht war es eine halbe Stunde. Halbe Stunde kommt mir schon lang vor, ich glaube, so lang war es nicht. Er ist dann wiedergekommen, hat gesehen, dass ich munter bin und ja, also er hat eigentlich von Anfang an, er hat mich immer gesiezt, mich komischerweise immer mit sie angesprochen und aber gleichzeitig Befehle gegeben. Also er hat zum Beispiel gesagt, sie müssen jetzt ein Glas Wein mit mir trinken, sie müssen mir gehorchen, also immer mit, fast jeder Satz mit dem hat mit sie müssen begonnen.
Sie müssen ein Glas Wein trinken, also er wollte irgendwie mit ihnen Wein trinken.
Genau, also ist dann wiedergekommen und hat gesagt, er holt etwas zum Essen und zu trinken und ist dann tatsächlich mit einer Flasche Wein und irgendwas, so eine Art Käsewurst oder sowas in die Richtung wiedergekommen und hat mich dann gezwungen, mit ihm den Wein zu trinken. Ich war aber komplett gefesselt und liegend im Bett und ja, hat jetzt nicht irgendwie einen Tisch gedeckt oder nicht mal Gläser mitgehabt, sondern hat mir einfach die Flasche Wein in den Rachen gesteckt und mir befohlen zu trinken, sodass ich mich ja da natürlich schon mal komplett verschluckt habe und nicht mal wirklich trinken habe können. Wollen schon gar nicht. Ja, und habe mich dann eben gezwungen, etwas zu trinken und zu essen. Und sobald er bemerkt hat, dass ich mich wehre oder dass ich den Wein jetzt nicht trinken mag, ist er komplett aggressiv geworden. Also sobald ich irgendwas gemacht habe, was er mir befohlen hat und mich auch nur in allerkleinster Weise irgendwie gesträubt habe, ist er aggressiv geworden.
Also hat geschrien und hat sie auch dann traktiert, richtig? Oder?
Also man hat einfach gemerkt, wie er sich ärgert, wie er zum Schreien beginnt, wie er mir neulich Befehle gibt. Und meistens hat er mir auf irgendeine Art wehgetan oder wieder Gewalt angewandt. Also er hat mich dann zum Beispiel, meinen Arm hat er ganz oft verdreht, also den gebrochenen Arm, bis ich wirklich schlimme Schmerzen gehabt habe und auch zum Schreien begonnen habe. Wobei das Schreien hat ihn wieder verärgert. Dann hat er mich gewürgt, hat er mich, oder er hat mir oft ein Stück Stoff gegen oder in den Mund gedrückt, so dass ich nicht atmen habe können. Also ich habe ziemlich schnell verstanden, ich muss machen, was er tut, sonst endet das böse für mich.
Was war das für ein Mann? Also ich meine, abgesehen davon, dass es ein ganz schrecklicher Mann gewesen sein muss, aber was haben Sie noch wahrgenommen an dem?
Also der Mann hat jetzt, also er wäre mir auf der Straße jetzt nicht irgendwie besonders aufgefallen. Er war relativ klein, etwas dicklich, hat so eine Art, ausgesehen ein bisschen wie Wandergewand, so Wanderschuhe angehabt, etwas ungepflegt, lange Haare, Bart. Ja, und auch vom Verhalten her hat das fast so ein wenig kindlich tollpatschig gewirkt.
Auch wie er gesprochen hat, oder?
Ja, auch in seinem Verhalten und wie er geht, also er hat so ein bisschen tollpatschig einfach gewirkt. Und also eigentlich war ziemlich schnell meine innere Einschätzung, obwohl ich jetzt das natürlich, ich bin natürlich keine Psychologin oder so, meine Einschätzung war, dass er auf mich einfach schizophren gewirkt hat, weil er einerseits hat so dieses Kind gegeben, das mich mit sie anspricht und ja nicht weiß, wie mit mir umgehen soll und dann diese komplett aggressive Person. Ja.
Und haben Sie mit ihm irgendwie überhaupt sprechen können? Also haben Sie Fragen gestellt? Hatten Sie mit ihm irgendein Gespräch?
Nein, also eigentlich nicht. Ich habe eigentlich immer nur das getan, was er mir befohlen hat. Und ja, sobald ich auch nur irgendwas gesagt habe, aber meistens habe ich mich einfach, anfangs habe ich natürlich versucht, oder gesagt, nein, ich möchte das nicht oder ich will das nicht oder keine Ahnung, ich mag jetzt keinen Wein trinken, ich mag jetzt nichts essen. Aber sobald ich nur irgendwas gesagt habe, ja, hat er mir wieder Gewalt angetan.
Wie alt wirkte er auf Sie?
Also ich hätte ihn auf so 30 bis 35 geschätzt. Ich glaube, so alt war er dann auch. Ja.
Und war er so von der Art und Weise, wie er sich ausdrückte, war irgendwie, also machte er auf ihn einen schlauen Eindruck oder eher, dass sie denken, dass ihm auch irgendwie intellektuell einiges fehlt?
Also er hat schon diesen tollpatschigen, dümmlichen Eindruck. Also er hat auch so leicht gestottert und sich dann immer wieder geärgert und selber mit sich gesprochen. Also man hat schon gemerkt, dass er nicht der Intelligenteste ist und sich ein wenig schwer tut auch in der Kommunikation. Ja, aber dann ist halt immer wieder dieser extrem aggressive und ein bisschen, ja, diese aggressive Person herausgekommen, wo ich immer gedacht habe, okay, im nächsten Moment explodiert er gleich und ja, tut mir irgendwas an.
Und sie waren immer noch gefesselt auf dem Bett die ganze Zeit.
Genau.
Und was passierte dann?
Ja, also er hat dann, also nachdem wir den Wein getrunken haben, er hat auch einen Wein getrunken, irgendwann war die Flasche leer, ist er wieder verschwunden, hat gesagt, er geht ein Bad einlassen, hat dann wahrscheinlich tatsächlich das Bad eingelassen, ist wieder zurückgekommen und hat gesagt, er muss mich jetzt baden oder waschen gehen, hat mich aus dem Bett gehievt, ins Badezimmer, das glaube ich, zwei Zimmer weiter war. Und hat mich dann mit meinen Fesseln dort im Badezimmer auf den Boden gekniet und hat dann gesagt, ich soll baden gehen. Ich glaube, er hat dann meine Fußfesseln gelöst, hat mir befohlen, ich soll in die Badewanne steigen. Ja, ich bin dann, wollte tatsächlich in die Badewanne steigen, habe bemerkt, dass das Wasser eiskalt ist, habe mich gesträubt und habe gesagt, dass das Wasser eiskalt ist und das Nächste, woran ich erinnern kann, ist, dass er mich sofort unter Wasser drückt. Also er packt mich am Rücken, drückt mich mit den Schultern unter Wasser und ja, ich bin mit dem Kopf unter Wasser und ringe um Luft und ja, kurze Zeit später lässt er dann mal kurz von mir ab. Sagt er noch, das war ein Vorgeschmack darauf, was passiert, wenn ich ihm nicht gehorche. Und dann drückt er mich wieder unter Wasser. Und das war so ziemlich der schlimmste Moment, der mir je passiert ist. Also es war für mich gefühlt einfach so lange, dass ich da unter Wasser war, dass ich schon so nach Luft gerungen habe, mir schlecht geworden ist und ja, man kennt das gleich von Entführungsopfern oder von Nahtoderfahrungen ganz oft, dass viele Personen davon berichten, dass so ein Film vom inneren Auge an ihnen vorbeizieht. Und ich habe in dem Moment einfach wirklich von meinem inneren Auge ja schöne Momente aus meinem Leben noch einmal gesehen. Ich habe irgendwie an meine Familie gedacht, ich habe an meine Freunde gedacht, ich habe an unseren kleinen Sohn gedacht, aber keine Ahnung, auch so Momente von Urlauben, von Geburtstagsfeiern. Also es war irgendwie für mich so eine Art Abschied nehmen. Und dann im nächsten Moment lässt er aber doch los und ich ringe wieder um Luft und kann tatsächlich atmen und bin noch am Leben.
Und dann gehen sie in die Badewanne, weil sie wissen, wenn ich jetzt nicht in die Badewanne gehe, dann werde ich das hier nicht überleben.
Ja, der nächste Moment ist für mich persönlich ganz komisch. Ich habe es dann auch mit einer Psychologin im Nachhinein nochmal besprochen. Ich kann mich nämlich überhaupt nicht daran erinnern. Also der Täter hat berichtet, er war dann mit mir in der Badewanne und hat mich gewaschen und ich kann mich überhaupt nicht daran erinnern. Also ich kann mich nur daran erinnern, dass er von mir abgelassen hat und ich wieder atmen kann. Und ich kann mich auch erinnern, wie ich aus der Badewanne wieder hinausgehe und mir eiskalt ist, aber ich kann mich an den Moment in der Badewanne überhaupt nicht erinnern, wo die Psychologin gemeint hat, das ist vielleicht so eine Art Schutzmechanismus meines Körpers, dass ich, dass mein Hirn komplett manche Situationen einfach ausblendet. Aber ja, ich habe keine Erinnerung daran.
Sie wissen jetzt im Nachhinein, Sie waren mit ihm in der Badewanne. Was so genau passiert ist, wissen Sie nur von ihm sozusagen, weil es gab nur noch ihn, der das miterlebt hat.
Genau. Also er hat ausgesagt, dass er mich in der Badewanne, dass er mit mir gemeinsam gebadet hat und mich gewaschen hat. Aber ich habe null Erinnerungen daran.
Wann setzt denn Ihre Erinnerung wieder ein?
Ja, also wie gesagt, die nächste Erinnerung war, ich stehe außerhalb der Badewanne, bin komplett nass, mir ist eiskalt, ich zitter am ganzen Körper. Der Täter ist auch nackt. Das erste Mal, dass, also davor war der Täter immer angezogen. Und er sagt, er kommt gleich, er bringt mir ein Handtuch, kommt dann wieder, bringt mir tatsächlich ein Handtuch, aber nimmt gleichzeitig einen Schreibtischsessel mit und fesselt mich an den Schreibtischsessel, verschwindet dann wieder und im nächsten Moment drückt er mir auf einmal irgendein Stück Stoff, irgendeinen einen Fetzen in den Mund und versucht mich zu ersticken. Also ich glaube, dass er einfach immer wieder versucht hat, mich bewusstlos zu bekommen, weil bewusstlos bin ich einfach, ja, ist es für den Täter einfach einfacher, mit mir umzugehen, weil ich mich natürlich nicht wehren kann und nichts tun kann. Ja, habe dann auch tatsächlich das Bewusstsein scheinbar wieder verloren auf dem Schreibtischsessel. Und der nächste Moment, an dem ich mich erinnern kann, ist wieder in dem Bett, im Schlafzimmer, wo auch der Schrank war. Und ich liege auf dem Bett, mir ist eiskalt, ich zitter. Und der Täter liegt neben mir und deckt mich gerade zu.
Das heißt, er bringt sie auf dem Sessel ins Schlafzimmer, legt sie ins Bett und zieht dann die Decke über sie. Das klingt jetzt ein bisschen dämlich, aber das ist ja das erste Mal, dass er ihnen im Grunde, Anführungszeichen, hilft, ne? Mit der Decke, oder?
Ich glaube auch, dass er, also wie ich das so wirklich zitternd, also ich glaube, er hat auch gemerkt, dass mir einfach kalt war, dadurch, dass ich gezittert habe. Ich glaube, das war der erste Moment, wo ich ihm begonnen habe, mir eine Kleid zu tun. Klingt zwar irgendwie komisch, weil davor versucht er mich zu ertränken, versucht mich ständig bewusstlos zu bekommen, schlägt mich zusammen. Aber auch der Blick, wie er da neben mir liegt, war mein komplett anderer. Also ich glaube, dass er wirklich Mitleid bekommen hat.
Und war das jetzt eine Gelegenheit, mit ihm doch nochmal zu reden? Also in Anführungszeichen, weil das erste Mal jetzt nicht direkt Gewalt auf sie ausgeübt wurde. Sie sind dann unter dieser Bettdecke und irgendwie zeigt er zumindest, dass er wahrgenommen hat, dass ihnen kalt ist. Also war das so das Gefühl, dass sie jetzt vielleicht mal mit ihm irgendwie reden könnten, oder?
Ja, irgendwie schon so ein bisschen. Also es war einerseits irgendwie die Hoffnung, vielleicht kann ich jetzt mit ihm reden. Andererseits so eine Panik, weil er kommt auf mich zu und ich weiß nicht, was er mit mir vorhat. Ich glaube auch, dass ich im nächsten Moment das erste Mal wirklich zu weinen begonnen habe und zu wimmern begonnen habe und einfach gefragt habe, was als nächstes passiert und was er vorhat. Und ja, die Orchideen, auf die schaue ich einfach die ganze Zeit. Und dann ist aus mir herausgeplatzt, dass die Orchideen schön sind.
Da waren überall Orchideen, oder wie muss man sich das vorstellen? Vielleicht können Sie das einmal beschreiben. Also liegen auf dem Bett und was haben Sie dann wahrgenommen, als Sie dort im Schlafzimmer wieder waren?
Also von dem Bett hat man einfach nur Ausblick auf diesen Kleiderschrank, in den ich am Anfang gefangen war, und eben auf ein Fensterbrett. Und das Fensterbrett ist voller Orchideen. Und die waren echt erstaunlich schön und einfach am Leben, ja, und alles andere in dem Haus war wirklich heruntergekommen und grauslich und nicht schön. Und
die ganze Fensterbank war voll mit diesen Blumen.
Genau, die ganze Fensterbank war voll mit den Blumen. Also man sicher, ich kann es jetzt nicht genau sagen, aber sicher 10 Orchideen.
Das klingt ja wie in so einem richtig, richtig schlechten Film, Anführungszeichen, ne? Also, dass man in einem Wald ist, wo ein Haus steht, das heruntergekommen ist, vereinsamt aussieht, man einen Mann hat, der ungepflegt ist und so, und dann sind da auf der Fensterbank offenbar diese strahlenden Blumen.
Ja, total. Also ich glaube auch, dass der Strom nicht funktioniert hat in dem Haus, weil das Wasser war kalt, es hat kein Licht gegeben. Dadurch habe ich auch bemerkt, okay, draußen wird es ein wenig dämmerig. Es müssen jetzt schon einige Stunden vergangen sein, aber es war einfach wirklich total heruntergekommen und das einzig Gepflegte waren die Orchideen.
Und was haben Sie dann gemacht, als Sie das wahrgenommen haben?
Ich habe den Täter einfach darauf angesprochen, also ich habe gesagt, oh, du hast schöne Orchideen. Oder es ist, glaube ich, mehr oder weniger so in der Panik aus mir herausgeplatzt. Und sobald ich das gesagt habe, habe ich gemerkt, wie der Blick des Täters sich komplett verändert. Also wie er mich auf einmal komplett anders angeschaut hat. Und ich kann es jetzt gar nicht genau sagen, ob zuerst ich zu wimmern begonnen habe und zu weinen. Und ich habe ihm dann auch erzählt, ich habe ein kleines Kind zu Hause und ich möchte nach Hause und ich mache mir Sorgen. oder ob er dann zuerst begonnen hat, mir zu erzählen, wie er die Orchideen pflegt. Weil er hat eigentlich, sobald ich die Orchideen angesprochen habe, hat er dann wirklich begonnen, von sich zu erzählen. Also es hat begonnen mit den Orchideen, dass er die mit Aquariumwasser pflegt und dass er das in der Gärtnerschule gelernt hat und dass er als Gärtner arbeitet. Dann hat er mir erzählt, dass er bei seinen Großeltern aufgewachsen ist, weil seine Eltern gestorben sind, wie er ganz klein war. Und die Großeltern sind aber auch vor ein paar Jahren gestorben und jetzt lebt er da ganz allein. Und dann hat er mir auch erzählt, dass er so gerne Freunde hätte und es ihm aber so schwerfällt, Kontakt aufzunehmen. Und ja, dass er jeden Tag nach der Arbeit zur Tankstelle fährt, um dort ein Bier zu trinken. Und die Tankstellenwärterin ist seine einzige Freundin. Und an dem Tag war der aber nicht da. Und daraufhin ist er so wütend geworden, dass er den Entschluss gefasst hat, mich anzufahren und mitzunehmen.
Also er hat ihn erklärt, warum er das gemacht hat im Grunde.
Genau, er hat mir erklärt, warum er das gemacht hat. Und dann habe ich sogar weitergefragt. Und dann hat er mir auch erzählt, dass er mit seinem Cousin in Thailand war. Und dort seinen ersten sexuellen Kontakt gehabt hat und dass das ihm sehr schön war und dass er das gern wieder hätte und sich aber nicht traut, Frauen anzusprechen. Und eben diese Tankstellenwärterin, von der hat er mir erzählt und dass er da jetzt glaubt, sie hat ihn verlassen, weil sie heute nicht dort war. Ja, also ich habe einfach bemerkt, der tickt nicht normal, also.
Ja, aber es klang ein bisschen wie seine Wahrheit, oder? Also ich meine,
total. Also es war total authentisch. Ich habe ihm das auch alles geglaubt. Aber man merkt einfach, ein normal denkender Mensch, der denkt nicht so. Also er hat mir irgendwie auch ein bisschen leid getan, weil man merkt, okay, der ist total einsam und hat niemanden und weiß nicht wirklich, was er tun soll, um Kontakt mit Menschen aufzunehmen. Aber gleichzeitig habe ich halt gemerkt, der ist komplett irre und es hat mir jetzt nicht unbedingt weniger Angst gemacht in der Situation.
Hatten Sie das Gefühl, dass sich für Sie jetzt vielleicht doch irgendwie eine Chance ergibt? Also, dass er sich jetzt überhaupt das erste Mal geöffnet hat und dass Sie da jetzt weitermachen können, Anführungszeichen?
Ja, also im ersten Moment war ich einfach nur mal froh, dass er erzählt und redet und nicht mehr nur Sachen befiehlt und mir dann Schmerzen zubereitet oder die Luft nimmt. Also ich war froh, dass ich einmal da liege und nicht wieder befürchten muss, dass er mir den Arm verdreht oder mir die Luft nimmt. Gleichzeitig habe ich dann natürlich auch gemerkt, okay, ich kann jetzt fragen, was hat er mit mir vor? Und er hat immer nur gesagt, am nächsten Morgen werden sie eine freie Frau sein. Also er hat mich noch immer mit sie angesprochen. Und dann habe ich natürlich weiter gefragt, ja, was heißt das, am nächsten Morgen werde ich frei sein? Was passiert bis dahin? Was will er dann tun? Und dann habe ich gemerkt, okay, er weiß es wahrscheinlich einfach selber noch nicht. Also er hat dann wirklich begonnen zu überlegen. Hat dann gesagt, er will noch einen schönen Abend mit mir verbringen und dann lässt er mich wieder frei.
Haben Sie ihm das geglaubt?
Ja, nicht so wirklich. Aber ich habe dann weiter gefragt, okay, was heißt, du lässt mich dann wieder frei? Kann ich dann einfach nach Hause laufen? Bringst du mich nach Hause? Und dann hat er weiter überlegt und habe ich auch gesagt, ja, schaut das nicht blöd aus, wenn ich jetzt einfach wieder nach Hause komme und was soll ich dann erzählen? Und dann hat er überlegt.
Was ja eine fast gefährliche Frage ist, oder? Weil sie ihn damit ja so ein bisschen auch dazu bringen, dass das Folgen für ihn haben wird irgendwie, oder?
Also total. Also er hätte natürlich auch damit reagieren können, okay, eigentlich blöd, ich bringe dich jetzt sofort um. Ich glaube, meine Einschätzung war einfach so, dass er vielleicht doch nicht klug genug ist, um den Rückschluss da zu haben.
Und Sie haben ihn auch geduzt, weil jetzt sagen Sie oft die Fragen so in
Also ich habe ihn geduzt, weiß gar nicht warum, aber es schien mir irgendwie komisch, ihn auch zu sitzen. Also es war auch komisch, dass er mich gesitzt hat.
Hatten Sie das Gefühl, er fühlt sich minderwertig Ihnen gegenüber?
Nein, eigentlich nicht. Ich habe nur das Gefühl gehabt, dass er sich sehr hilflos fühlt, dass sein Plan auch nicht wirklich durchdacht war, aber auch, dass er komplett unberechenbar ist. Also ich habe immer die Angst gehabt, okay, im nächsten Moment schwankt die Stimmung wieder um und keine Ahnung, er schlägt mich, bis ich wieder bewusstlos bin, missbraucht mich, vergräbt mich irgendwo im Garten. Das war immer so meine Befürchtung.
Haben Sie dann probiert, bei ihm auch so ein bisschen Mitleid zu erzeugen?
Mitleid nicht, aber ich habe ihm dann halt angeboten, ich könnte ihm ja helfen, Freunde zu finden, weil ich kenne viele Personen im Ort. Und ich glaube, dafür war wirklich, wirklich dankbar. Und er hat das auch gleich angenommen. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, vielleicht kenne ich ja sogar die Dame von der Tankstelle und ich habe viele Kontakte. Und ja, er hat dann tatsächlich auch angeboten, dass wir Handynummern austauschen. Hat mir seine Handynummer aufgeschrieben. Ich habe ihm auch meine Handynummer aufgeschrieben.
Also sie lagen beide nackt in diesem Bett und haben sich dann gegenseitig die Nummern
aufgeschrieben. Genau. Also so absurd es klingt, es war auch sehr absurd. Ich habe auch kurz überlegt, soll ich jetzt die richtige Nummer aufschreiben? Soll ich irgendeine fremde Nummer aufschreiben?
Was haben Sie gemacht?
Ich habe die richtige Nummer aufgeschrieben, weil ich noch immer geglaubt habe, er hat mein Handy. Und habe mir gedacht, wenn er jetzt anruft und sieht, die Nummer stimmt nicht, wird er vielleicht wieder wütend.
Ein Wahnsinn, dass Sie das bedacht haben, ne?
Ja, also das waren wirklich so meine Gedanken. Und habe mich einfach nicht getraut, die falsche Nummer aufzuschreiben. Aber es war, also gerade das Handynummern austauschen war einfach so ein absurder Moment, wo man sagt, okay, ich bin da entführt und tausche mit meinem Entführer gerade Handynummern aus. Und habe halt trotzdem die ganze Zeit Angst gehabt, na, er durchblickt jetzt meinen Plan, dass ich da einfach nur freikommen will. Doch, und keine Ahnung, schlägt wieder auf mich ein.
Wirkte er denn in irgendeiner Form ängstlich, dass er jetzt entdeckt wird, dass Leute nach ihm suchen, dass er, also hat er das ausgestrahlt?
Nein, überhaupt nicht. Also er hat echt irgendwie fast so ein bisschen erleichtert gewirkt. Und ich glaube, er hat wirklich geglaubt, ich helfe ihm jetzt, Freunde zu suchen. Also ich habe dann sogar angesprochen, okay, wie komme ich jetzt nach Hause? Und dann hat er angeboten, er würde mich nach Hause führen. Und ich gefragt, okay, und dann, wie geht's dann weiter? Und dann hat er gesagt, ja, er lässt mich einfach frei und wir telefonieren uns dann am nächsten Tag quasi zusammen. Und dann habe ich gesagt, ja, würde es nicht besser ausschauen, wenn wir sagen, ein Reh hat mich angefahren und du bringst mich jetzt nach Hause, weil was soll ich sonst zu Hause erzählen? Weil das war schon ein wenig seine Sorge, was erzähle ich jetzt zu Hause oder was erzähle ich, wenn er mich freilässt? Und dann haben wir eigentlich gemeinsam so die Story erfunden. Ein Reh hat mich, ist mir vors Rad gelaufen. Ich bin am Straßenrand gelegen und er wird mich dann quasi nach Hause bringen, weil er hat mich dort am Straßenrand liegen gesehen. Ja.
Das heißt, er hatte sich das erste Mal für ihn eigentlich auch so eine Exit-Strategie, also haben sie gemeinsam eigentlich aufgebaut.
Ja, also für mich war es natürlich komplett absurd, weil ich mir gedacht habe, okay, das kann er nicht wirklich glauben, aber hat er scheinbar. Also ist jetzt vielleicht von mir fast ein wenig gemein in der glauben zu lassen, ich würde am nächsten Tag nicht die Polizei rufen, sondern ihn anrufen und ihm helfen, da Freunde zu finden und zu tun, als wäre nichts passiert.
Ich glaube, das kann man ihn irgendwie nicht übel nehmen.
Ja.
Also und wie sie sprechen, da merkt man halt auch, also absurderweise, dass so brutal und schrecklich dieser Mann war, man gleichzeitig das Gefühl hat, man muss ihm irgendwie helfen, ne?
Ja, er war eben so ein, also er wirkt wirklich wie so ein kleines, tollpatschiges Kind, wenn er nicht gerade seine aggressive Seite zeigt. Also man hat wirklich ein bisschen Mitleid mit ihm, wenn man einfach merkt, wie er tickt.
Im Nachhinein bei Ihnen und Ihrem Verhalten, was Sie gemacht haben, welche Fragen Sie gestellt haben und was Sie erzählt haben, war das alles so strategisch von Ihnen gedacht? Also dass Sie sich überlegt haben, wie könnte ich jetzt hier weitermachen?
Nein, überhaupt nicht. Also eigentlich ist vieles durch Zufall passiert. Ich bin froh, dass es so passiert ist. Also es war dann irgendwann natürlich schon ein wenig strategisch, wie ich dann gemerkt habe, okay, er kauft mir die Story ab mit, ich helfe ihm, Freunde zu finden. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wie bringe ich ihn jetzt dazu, dass er mich wirklich nach Hause bringt oder freilässt? Ab dem Moment schon. Aber bis dorthin war es einfach nur der Versuch, irgendwie zu überleben. Ja, eigentlich habe ich immer nur von Situation zu Situation gedacht und mir gedacht, okay, was passiert als nächstes? Ja.
Waren die Orchideen dann nochmal Thema? Also haben Sie da immer wieder auf dieses Thema, sind Sie da mal wieder darauf zurückgekommen, weil Sie gemerkt haben, dass das so für ihn offenbar ja was Leidenschaftliches ist?
Die Orchideen waren wirklich nur eigentlich Thema, wie ich ihn darauf angesprochen habe. Aber er hat dann auch wirklich lange und gründlich über die Orchideen gesprochen. Also welchen pH-Wert das Wasser haben soll, wo er die Orchideen her hat, dass er sie vermehren kann. Also er hat mir wirklich gründlich und lange über die Orchideen erzählt, aber im Prinzip waren sie nur mal, ja, für mich der Wendepunkt, wie ich zu ihm durchdringen kann, dass er mir mal etwas über sich erzählt und sich auch öffnet.
Und als Sie dann das besprochen hatten, also dass Sie ihm jetzt helfen werden mit der Suche nach Freunden oder auch nach Frauen, war das eigentlich auch das Versprechen, ihm für ihn dann irgendwie Kontakt zu Frauen herzustellen?
Ja, schon. Also es ist so um Freunde gegangen, aber ich habe gesagt, vielleicht kann ich ihm auch helfen, den Kontakt eben zu der Dame von der Tankstelle zu finden. Oder ich kenne auch wirklich viele, viele andere Frauen. Also wirklich auch, ja, war schon Thema.
Und als das alles besprochen war, wie ging es denn dann weiter? Weil Sie waren ja immer noch in seiner Gewalt und Sie waren mitten in diesem Wald.
Genau, also das ganze Gespräch hat sich noch immer auf dem Bett abgespielt. Ich war noch immer nackt. Er war auch noch immer nackt. Und ich glaube, irgendwann habe ich ihn dann einfach gefragt, ja, wie wir jetzt weiter tun und ob ich mich anziehen gehen darf. Dann hat er gesagt, ja, ich kann mich anziehen gehen. Hat mir gezeigt, wo mein Gewand liegt. Das lag einfach am Boden. Ja, hat mir dann mein Gewand wieder angezogen. Ja, er hat mir dann sogar geholfen, weil, ja, zum Beispiel meine Haare, die waren einfach komplett verfilzt durch den ganzen Abend und das Wasser und was ich weiß. Und daran kann ich mich noch genau erinnern, weil da hat er mir angeboten, mir die Haare durchzukämmen, damit es so aussieht, als wäre ich einfach gerade erst angefahren worden. Und hat mir geholfen, den Helm wieder aufzusetzen und alles.
Aber das hat er jetzt nicht aus Mitgefühl, sondern weil er wollte, dass die Geschichte irgendwie passt, oder?
Kann ich nicht genau sagen, aber es war so eigenartig, weil das einfach so ein Detail ist, wo ich mir denke, okay, ich bin da komplett blutig und grauslich und
können ihren Arm nicht bewegen wahrscheinlich.
Ihren Arm nicht bewegen und er denkt dran, mir die Haare durchzukämmen. Ja. Ja, aber im Prinzip habe ich mich einfach wieder angezogen, habe dann auf ihn gewartet, er hat sich auch wieder angezogen und dann sind wir aus dem Haus hinausgegangen, sind vom Auto gestanden und hat gesagt, ich soll kurz warten, er muss noch mein Fahrrad holen und reparieren. Und dann hat er mich ungefesselt, komplett angezogen, vorm Auto stehen lassen. Und ich habe 10-mal überlegt, soll ich jetzt weglaufen? Also war auch kurz davor, wegzulaufen.
War es da schon dunkel?
Ja, es war schon dunkel. Also es müsste schon so um 23 Uhr gewesen sein. Oder kurz vor 23 Uhr.
Das heißt, Sie wären in die Finsternis gerannt.
Genau, also ich glaube, das hat mich dann davon abgehalten, weil ich mir gedacht habe, okay, ich laufe jetzt irgendwo in den Wald hinein. Ich weiß nicht, also ich habe natürlich gewusst, da ist ein Weg. Ich habe nicht gewusst, wie lang ist der Weg? Sind da irgendwo Leute? Wenn er mich jetzt wieder fasst und erwischt, dann bringt er mich erst recht um. Also das war so mein Gedanke. Und deshalb habe ich tatsächlich vor dem Auto gewartet, was wieder ein... Ja, es ist mir einfach ewig vorgekommen und ich war immer so hin und her gerissen, weglaufen, nicht weglaufen. Und es war auch total komisch, irgendwie auf seinen Täter zu warten, oder seinen Führer zu warten und ins Auto zu steigen. Ja. Aber im Endeffekt ist er dann wieder gekommen, hat sich entschuldigt, hat gesagt, mit dem Hinterrad ist irgendwas, er hat mein Rad nicht reparieren können, hat mein Rad dann in den Kofferraum geladen und dann bin ich auf der Beifahrerseite eingestiegen und wir sind losgefahren.
Ist so absurd, das auch klingt, aber Sie haben ja im Grunde auch damit Ihr Vertrauen bewiesen, ne? Dass Sie da stehen geblieben sind wahrscheinlich. Also.
Darüber habe ich ehrlich gesagt noch nie nachgedacht, aber wahrscheinlich schon. Ja, was hinzukommt, ist, dass ich die ganze Zeit gemerkt habe, da fliegt ein Hubschrauber herum. Also dadurch habe ich irgendwie, oder zumindest gehofft, es wird nach mir gesucht. Und auch als wir dann losgefahren sind, habe ich gemerkt, auf der Straße sind überall Autos mit Scheinwerfern, es fährt die Polizei herum, es fährt die Feuerwehr herum.
Das hat er doch auch gemerkt, oder?
Habe ich mir auch gedacht, aber es hat ihn scheinbar nicht gestört. Also ich habe einfach ständig gemerkt, ich sitze in dem Auto, neben mir fahren andere Autos herum, die nach mir suchen. Ich kann mich aber in dem Auto nicht wirklich bemerkbar machen.
Das spielt alles im Grunde rund um so einen bewaldeten Berg, oder wie muss man sich das vorstellen?
Genau, also Kumberg, wo wir wohnen, ist die letzte Ortschaft, bevor der Anstieg auf den Schöckl beginnt. Der Schöckl ist der Grazer Hausberg. Und da gibt es einfach einen langen Anstieg im Wald, wo es mehrere kleine Straßen gibt. Und ja, genau. Und dort auf dem Anstieg in einer kleinen Seitenstraße im Wald war eben auch das Haus des Täters.
Das heißt, um diese Zeit, normalerweise fahren da nicht so viele Autos rum und schon gar nicht fliegt da ein Helikopter rum.
Nein, überhaupt nicht.
Und dann fährt er mit ihnen sozusagen durch die Nacht und sie sagen ihm, wo sie hin müssen, oder wie geht das weiter?
Genau, also das Haus des Täters, das ist ja vielleicht 6-7 Kilometer nur von meinem Zuhause entfernt. Und ich habe ihm dann auch erklärt, okay, wo wir in Kumberg wohnen, habe ihm zum Beispiel anhand vom Friedhof erklärt, wie er hinkommt. Merkt dann aber nur ziemlich bald, als wir auf die Hauptstraße kommen, dass er in die falsche Richtung fährt. Sage ihm auch, dass wir in die falsche Richtung fahren, und er sagt, er möchte mir noch was zeigen. Und in dem Moment habe ich wieder komplette Panik bekommen, weil ich merke, okay, der führt mich nicht nach Hause. Was will er mir da jetzt zeigen mitten in der Nacht? Und bleibt dann wieder auf einer kleinen Straße stehen, wo daneben ein Feld ist, beleuchtet mit den Autoscheinwerfern dieses Feld, steckt aus, ja, und zeigt mir einfach nur das Feld. Also erzählt mir dann, das Grundstück hat er von seinen Eltern oder von seinen Großeltern geerbt. Und ja, da stellt er sich vor, irgendwann später mal zu leben und eine eigene Familie zu haben. Und ja, ich bekomme einfach nur komplett Panik, weil ich mir denke, okay, hoffentlich schwankt die Stimmung nicht um und er schlägt mich und vergräbt mich da auf dem Grundstück. Aber
er meinte das eigentlich nett, wahrscheinlich. Es war für ihn eine komplett harmlose Situation und sie dachten, er bringt mich jetzt um.
Genau, also für ihn war es, glaube ich, einfach nur, er wollte mir das zeigen und vielleicht auch, dass ich das dann meinen Freundinnen erzählen kann und dass er ein Grundstück hat. Und
ach so, dass er dann vielleicht auch nochmal irgendwie interessanter ist für andere.
Genau, also ich glaube, das war so der Hintergedanke dahinter. Ja, aber ich war einfach nur sehr froh, als wir dann von dem Grundstück wieder losgefahren sind und dann wirklich in die richtige Richtung gefahren sind. Und ja, es war eine sehr absurde Autofahrt, weil wir natürlich wieder sind so viele Autos vorbeigekommen. Aber auf jeden Fall sind wir in die richtige Richtung gefahren. Und er hat mich dann tatsächlich bis komplett nach Hause geführt. Also ist in der Einfahrt von unserem Haus stehen geblieben. Und ja, sobald das Auto zum Stehen gekommen ist, war der erste Moment, wo ich mich getraut habe, die Tür aufzureißen, und das Auto ist, glaube ich, noch nicht mehr komplett gestanden, und ich bin aus der Autotür gelaufen und auf die Haustür zu. Und in dem Moment macht schon meine Schwiegermutter auf, weil die einfach bemerkt hat, da ist ein Auto in der Einfahrt. Und ich reiß die Tür auf, lauf direkt zum Hausschlüssel, sag nur, Nelly, geh hinauf, ich muss zusperren, da ist ein Irrer vor der Haustür, und sperre die Tür zu, frag sie noch, wo mein Sohn ist. Die sagt, der liegt in seinem Bett und mag mir den Kleinen schnappen.
Der hat geschlafen.
Der hat geschlafen zu dem Zeitpunkt, und ich sehe ihn da liegen und bin einfach, also überhaupt der erste Moment, wie ich die Tür zugesperrt habe, war der schönste Moment meines Lebens. Weil das war für mich der Moment, wo ich realisiert habe, ich bin wirklich am Leben. Also ich darf weiterleben, ich darf noch schöne Momente erleben in meinem Leben. Ich fühle mich sicher. Ja, also es hat sich wirklich angefühlt wie der absolut schönste Moment, den man sich irgendwie nur vorstellen kann. Einfach nur, weil ich gewusst habe, ich bin am Leben.
Haben Sie sich denn noch getraut, rauszuschauen?
Ja gut, durch die Tür sieht man nicht hinaus. Wir haben jetzt auch kein Fenster, wo man direkt in die Einfahrt sieht. Weiß nur, dass ich mir eben unseren Sohn schnappen wollte, und das war auch Das erste Mal, wo ich wirklich bemerkt habe, dass mein Arm gebrochen ist, weil ich es nicht geschafft habe, ihn hochzuheben. Habe dann aber meiner Schwiegermutter gesagt, sie sollen bitte mit hinaufnehmen. Und wir haben uns dann im oberen Stockwerk, im Arbeitszimmer eingeschlossen. Ich weiß gar nicht genau, warum, aber das ist mir irgendwie als der sicherste Ort erschienen damals. Und als wir uns dort eingeschlossen haben, haben wir dann, kann ich auch nicht mehr genau sagen, entweder zuerst meinen Mann oder zuerst die Polizei angerufen, aber auf jeden Fall Polizei und meinen Mann angerufen. Der Polizei erklärt, dass ich zu Hause bin, aber sie sollen bitte vorbeikommen. Der Täter ist noch vor der Haustür. Dann meinen Mann angerufen. Der hat es nicht fassen können, dass ich ihn anrufe und ihm sage, ich bin zu Hause. Der ist bis zu dem Zeitpunkt davon ausgegangen, dass ich mit dem Fahrrad gestürzt bin und irgendwo im Wald lieg und schwer verletzt bin. Ja.
Und dann? Also dann steht irgendwann die Polizei vor der Tür, oder wie?
Genau. Also es klingelt dann die Polizei irgendwann kurze Zeit später. Ich weiß auch noch, dass ich mich dann nicht getraut habe, die Tür zu öffnen, weil ich mir nicht sicher habe, ist das jetzt die Polizei oder ist das der Täter? Also ich habe, bevor ich die Tür geöffnet habe, noch einmal bei der Polizei angerufen, dass die mir bestätigen, dass doch wirklich die Polizei vor der Haustür steht. Hab den dann geöffnet, der Täter war nicht mehr da. Mein Fahrrad ist in der Einfahrt gestanden, also das hat er sogar da gelassen. Bin dann natürlich auch gleich befragt worden. Die Polizei hat dann noch einen Krankenwagen nachgeschickt, weil sie eben gemerkt haben, dass ich verletzt bin. Bin dann befragt worden und auch gefragt worden, wo das Haus des Täters ist. Habe es so ungefähr beschreiben können, aber nicht so ganz. Dann ist irgendwer, also ein guter Freund von uns war eigentlich auch da, ein Reporter von der Kleinen Zeitung. Die Kleine Zeitung ist so die in Kärnten und in der Steiermark die Tageszeitung. Der war da und ist dann auf die Idee, also er hat einfach auch nach mir gesucht die ganze Zeit und er ist auf die Idee gekommen, man könnte meinen Fahrradcomputer auslesen und dann herausfinden, wo sich mein Rad die ganze Zeit aufgehalten hat. Das haben sie dann auch gemacht und haben dann noch eine Spezialeinheit von der Polizei, die Cobra, geschickt. Und die sind dann zum Haus des Täters geschickt worden und haben ihn dort schlafend wiedergefunden.
Ach so, die haben erzählt, der hat sich ins Bett gelegt und hat geschlafen.
Genau, also der Täter hat sich tatsächlich, ist nach Hause gefahren, hat sich ins Bett gelegt und hat geschlafen und hat wahrscheinlich gedacht, ich würde ihn am nächsten Tag kontaktieren.
Wahnsinn. Und die Polizei wird sie ja gefragt haben, was er ihnen angetan hat, ne?
So viel Zeit war dann ehrlich gesagt gar nicht. Also sie haben mich erstmal gefragt, wo der Täter ist, damit sie den einmal schnell fassen können. Weil es war dann bald der Krankenwagen da und die wollten mich dann schnellstmöglich mitnehmen, auch weil ich eine Kopfverletzung gehabt habe.
Welche Verletzung war das am Kopf? Also was ist passiert? Also haben sie geblutet im Kopf oder?
Genau, also ich habe am Hinterkopf geblutet. Das habe ich auch im Bett immer gemerkt, dass es einfach tropft, dass es mir Blut heruntertropft. Hat sich aber ehrlich gesagt gar nicht so schlimm. Also der Arm war deutlich schmerzhafter als der Kopf. Vom Kopf, ich hätte mir gedacht, das ist vielleicht eine Platzwunde oder sowas in die Richtung. War aber tatsächlich ein Bruch des Hinterhauptbeins. Also der Täter hat ja ganz am Anfang, nachdem er mich niedergeführt hat, dann auch auf mich eingeschlagen und hat immer auf meinen Kopf eingeschlagen. Und das meiste hat zum Glück der Helm abgefangen, aber unterhalb vom Helm hat er mir dadurch den Schädel gebrochen. Ja. Und im Krankenhaus bin ich dann eben erst versorgt worden. Es war zu dem Zeitpunkt zum Glück die Melanie Fediuk, das ist eine sehr gute Freundin von mir. Die arbeitet als Ärztin im Krankenhaus und hat an dem Tag Nachtschicht gehabt. Und die ist zwar eigentlich Thoraxchirurgin, aber die hat schon in der Notaufnahme auf mich gewartet und hat auch gleich organisiert, dass die Gerichtsmedizin da ist und dass ich genauestens untersucht werde.
Das ist eine Frage, die ich jetzt noch gar nicht gestellt habe, weil sie waren ja ganz viele Phasen lang bewusstlos und konnten ja gar nicht wissen, was der Täter ihnen in dieser Bewusstlosigkeit angetan hatte, ne?
Genau, also ich habe zu dem Zeitpunkt keine Ahnung gehabt, was der Täter mit mir gemacht hat, ob er mich missbraucht hat, weil ich war doch die meiste Zeit nackt und bewusstlos und habe keine Ahnung gehabt, was er mit mir gemacht hat. Also Schmerzen habe ich nur gehabt im Bereich vom Kopf und am Arm. Und Ja, also ich habe Hämatome und blaue Flecken am ganzen Körper gehabt, aber ich glaube, dass der Schock da auch ziemlich viel an Schmerzen genommen hat. Also wirklich gespürt habe ich eigentlich nur den Arm und ein bisschen den Kopf. Aber bin trotzdem sehr dankbar, dass die Melanie dann gleich an die Gerichtsmedizin gedacht hat, so dass ich eben komplett untersucht werde und alles aufgezeichnet wird. Also es ist wirklich jeder kleinste blaue Fleck ist dokumentiert worden und meine Kleidung ist gleich beschlagnahmt worden und mir ist auch gleich gesagt worden, ich soll niemanden angreifen, weil es geht um Fingerabdrücke und genau. Und ja, nachdem die Gerichtsmedizin fertig war, ist dann auch nochmal die Polizei gekommen und hat mich genau befragt. Also es war dann, ja, es war zu dem Zeitpunkt auch schon mitten in der Nacht. Ja.
Was ist denn rechtsmedizinisch rausbekommen? Also gab es einen Missbrauch?
Gerichtsmedizinisch ist rausgekommen, dass es keinen Missbrauch gegeben hat. Ja, ich habe dann selber nur eigentlich im Urteil oder in den Aussagen gelesen, dass er mich mehrmals geküsst hat und auch am Mund geküsst hat und eigentlich mich missbrauchen wollte, aber sich dann scheinbar irgendwie nicht so wirklich darüber getraut hat oder eben auch keine Reaktion zusammenbekommen hat und mich deshalb dann eigentlich nur nicht missbraucht hat. Ja, also er hat auch ausgesagt, dass er das in die, also meine Kaiserschnittnarbe ziemlich abgeschreckt hat, weil die doch noch relativ frisch war, was erst ein paar Wochen her war. Also mein Sohn war einfach erst, also ich glaube 11 Wochen alt war zu dem Zeitpunkt. Genau.
Er hat ja auch klar signalisiert, dass es eigentlich ihm um auch Sexualität geht, ne? Also er hat ihnen ja gesagt, er war im Thailand-Urlaub und...
Genau. Also er hat dann auch erzählt, es hat ihm, also hat ihm im Thailand-Urlaub seine ersten sexuellen Kontakte gehabt und hätte das eben gern wieder. Ja.
Also nachdem dann dieser ganze Druck abgefallen ist, wie, da konnten sie das erste Mal überhaupt für sich ja klar machen, dass sie das jetzt überlebt haben. Und trotzdem ist ja danach alles anders. Also wie ging es ihnen dann?
Also ich glaube, im ersten Moment haben sich erst einmal alle im Krankenhaus gewundert, wie fröhlich ich bin, weil ich glaube, ich bin mit einem riesen Grinser da gesessen, einfach weil ich so unfassbar froh war, am Leben zu sein, weil ich echt nicht damit gerechnet habe. Habe ich dann noch in den Aussagen von anderen dann später noch gelesen, dass die einfach so verwundert waren, wie gut bei Laune ich war. Aber irgendwann habe ich dann doch ein Zimmer bekommen und wie ich dann allein in dem Zimmer gelegen bin, also da sind die Schmerzen kommen, da sind mir die Tränen kommen, da habe ich einfach zu schluchzen, zu weinen begonnen. Da war dann einfach mal, ja, zwar komplettes Gefühlschaos, aber ich habe auch einfach mal weinen müssen und habe dann auch gemerkt, ich kann echt nicht schlafen, weil einerseits geht mir zu viel durch den Kopf, andererseits habe ich einfach Schmerzen. Also da habe ich dann auch um Schmerzenschlafmittel gebeten. Ja.
Also wussten Sie dann schon in der Klinik, dass man den Täter hat und dass das jetzt alles sozusagen, dass Sie jetzt sicher sind auch vor ihm?
Ja, also das ist mir eigentlich ziemlich schnell auch mitgeteilt worden, dass der Täter gefasst worden ist, dass die Kobra ihn gefasst hat. Was ich in dem Moment noch lustig gefunden habe, weil ich mir dachte, okay, dass man für den Täter die Spezialeinheit der Polizei braucht.
Das fanden Sie so absurd, weil er Ihnen gegenüber dann wiederum in der Hinsicht so harmlos vorkam.
Genau, also da habe ich mir gedacht, da würden normale Polizisten wahrscheinlich auch reichen. Natürlich habe ich mich jetzt nicht wehren können, aber ja. Aber was ich nicht gewusst habe, ist, dass er sich einfach schlafen gelegt hat. Also das habe ich erst viel später erfahren. Was ich schon wieder irgendwie, wo man einfach den Kopf schüttelt, wenn man sich denkt, okay, der entführt mich, bringt mich fast um und dann legt er sich einfach hin und schläft.
Spricht ganz klar dafür, dass mit ihm wirklich, also was Extremes nicht stimmt, ne?
Ja, total. Es war leider auch so, dass er dann bei der Gerichtsverhandlung ausgesagt hat, dass er gar nicht versteht, warum er da jetzt eigentlich sitzt, weil er hat mich ja eh nach Hause gebracht und er hat mich nicht umgebracht und es ist ja alles gut. Also er hat wirklich nicht verstanden, dass er eigentlich eine schlimme Straftat begangen hat, sondern er hat sich gedacht, es ist alles wieder gut, weil ich bin wieder zu Hause und ich bin am Leben.
Es spricht ja eigentlich dafür, dass er also intellektuell wirklich eingeschränkt ist. Andererseits war er in der Lage, mit ihnen zu sprechen. Er konnte Auto fahren. Also das waren ja alles Dinge, die er beherrschte. Also das passte dann ja auch nicht ganz zusammen, ne?
Total. Also mich hat's echt verwundert, wie so lange eigentlich selbstständig leben hat können. Also er hat schon einen Sachverständigen, also einen Erwachsenenvertreter, weil er eben eine Intelligenzminderung hat. Aber trotzdem, er hat selber Auto fahren können, er hat einen Beruf ausgeübt, er hat alleine in dem Haus gelebt und war ja doch über 30 Jahre alt. Also ja, für mich unvorstellbar, wie das funktioniert hat bis dahin.
Wurden Sie dann von der Polizei auch gleich in Befragung verstrickt, in Anführungszeichen? Mussten Sie also abseits Ihrer schlimmen Situation jetzt direkt auch dort weiterhelfen und so?
Die Polizei ist eben direkt zu mir ins Krankenhaus gekommen und hat mich dann gleich einmal, also zuerst hat mich die Gerichtsmedizin befragt, dann hat mich die Polizei befragt, dann hat mich noch mitten in der Nacht jemand von der Krummen-Zeitung angerufen. Dort habe ich auch meine ganze Geschichte nochmal erzählt, weil, ich weiß gar nicht warum, aber einfach, weil sie mich so überrascht haben und ich gerade noch nicht wirklich klar denken habe können.
Das heißt, Sie haben in der gleichen Nacht sozusagen das erste Interview gegeben, so verrückt wie das klingt.
Genau, ich bin am nächsten Morgen aufgewacht, habe meine erste Panikattacke bekommen, als der Zeitungsmann bei der Tür hereinkommen ist, weil der dem Täter ein wenig Angst ähnlich geschaut hat. Also da habe ich wirklich gemerkt, okay, ich beginne zu zittern, bekomme Schnappatmung, also wirklich Panik bekommen. Dann bringt er die Zeitung und ich sehe mich auf der Titelseite mit meiner Geschichte, was eigentlich schon wieder total absurd ist. Ja.
Auch krass zu hören, dass der Kollege sie nachts dort anruft. Also wie ist das zu erklären? Also gab es eine Erklärung für, dass er das gemacht hat?
Nein, nicht wirklich. Also es hat sich auch niemand entschuldigt. Es war noch in der Titelstory waren noch viele Details, die einfach von hinten und vorn nicht wahrheitsgetreu waren. Aber ich schätze mal, die haben einfach schnell die Story rausbringen wollen und müssen. Oder müssen, aber wollen.
Ich weiß nicht, wie schnell dann so Fragen kommen, aber haben Sie sich dann irgendwann die Frage gestellt, warum er sie nicht getötet hat?
Ja, irgendwie schon. Bin aber eigentlich nur zu dem Schluss gekommen, dass ich wahnsinniges Glück gehabt habe, dass er viele Situationen hätten mich auch leicht umbringen können. Allein schon, wenn er mich im Rad anfährt, dass kein Böser ausgeht. Oder die Schläge auf den Hinterkopf. Also hätte ich keinen Helm aufgehabt zum Beispiel, wäre das wahrscheinlich nicht gut ausgegangen.
Oder auch die Situation in der Badewanne, von der Sie eben sagten.
Genau, oder die Situation in der Badewanne, hätte mich einfach ein wenig länger unter Wasser gehalten. Oder auch jede andere Situation, wo er mich gewürgt hat oder mir dann ja, ein Stück Stoff einfach in den Rachen gedrückt hat. Also es hätte sicher auch böse ausgehen können, vielleicht auch böse ausgehen können. Ich glaube, dass der Täter da nicht wirklich so weit gedacht hat, dass er mich mit den Daten noch umbringen kann. Ich glaube aber auch, dass er nie die Absicht gehabt hat, mich wirklich umzubringen. Ich glaube, dass er wirklich einfach die ganze Entführung als so eine Art Date gesehen hat oder Verabredung mit einer Frau, dass er mich einfach entführt hat und wirklich ja quasi einfach eine Verabredung mit mir haben wollte, wirklich was mit mir essen wollte und sich nicht wirklich anders zu helfen gewusst hat, wie er da, als mich halt zu entführen und mich dazu zu zwingen.
Ja. Warum gerade Sie? Haben Sie das jemals verstanden?
Ja, auch da habe ich relativ schnell verstanden, dass ich einfach Pech gehabt habe. Also ich war einfach ja zur falschen Zeit am falschen Ort, weil ich bin genau an der Seitenstraße vorbeigefahren, wo der Täter eben wohnt. Genau an dem Tag, wo er eben beschlossen hat, ja, er mag jetzt eine Frau entführen. Also er hat ja Ähnliches auch 2 oder 3 Tage davor schon versucht, bei einer anderen Radfahrerin.
Ach, das kam später raus.
Genau, das kam später raus, dass 2 oder 3 Tage davor eine andere Radfahrerin auch dort auf der gleichen Straße gefahren ist. Und er ist immer wieder mit dem Auto nah zugefahren, hat dann wieder gebremst, hat überholt, so oft, bis die Frau dann panisch zu einem anderen Haus, beim anderen Haus stehen geblieben ist, angeläutet hat und von dort aus dann die Polizei und ihren Mann angerufen hat. Also sie hat sogar bei der Polizei gemeldet.
Ist jetzt keine leichte Frage, aber hätte man das dann vielleicht verhindern können? Also hätte der Angriff auf sie verhindert werden können, wenn man da anders reagiert hätte im Nachhinein?
Am Anfang war ich sogar etwas wütend, dass bei der Polizei da niemand den Zusammenhang erkannt hat, weil man hätte ja schauen können, okay, vor 2 Tagen ist eine Radfahrerin belästigt worden. heute wieder eine Radfahrerin vermisst. Gibt es da vielleicht irgendeinen Zusammenhang?
Ja, das ist das Mindeste. Das ist das eine. Das zweite ist ja auch, dass man vielleicht schon nach der ersten Aktion im Zweifel dahinterhergeht als Polizei, ne?
Ja, natürlich. Aber da hat es, glaube ich, nur seitens der Polizei, wenn ich mich richtig erinnere, geheißen, sie wollten dem noch hinterhergehen. Also wollten es noch nachverfolgen, aber es ist einfach zu dem Zeitpunkt noch nicht passiert.
Wie lange waren sie eigentlich in der Gewalt des Täters?
Es müssten circa 7 Stunden gewesen sein. Also ich bin um 15 Uhr mit dem Rad aufgebrochen oder ich glaube sogar gegen 14:30 und war dann gegen Mitternacht wieder zu Hause.
Haben Sie den Täter eigentlich jemals wieder gesehen?
Nein, also ich habe den Täter nie mehr wieder gesehen. Es ist dann auch meine Aussage, ist aufgenommen worden und dann bei der Gerichtsverhandlung vorgespielt.
Das haben Sie sich auch so gewünscht, dass Sie nicht ins Gericht gehen müssen?
Genau, also mein Anwalt hat mir das vorgeschlagen oder hat gesagt, es gibt die Möglichkeit und da bin ich dankend drauf eingegangen.
Das heißt, den gesamten Gerichtsprozess, von dem wissen Sie eigentlich praktisch nichts? Oder hat irgendwer anders für Sie das beobachtet? Hat der Anwalt Sie immer informiert oder hat irgendwer von Ihnen aus Ihrem Umfeld sich diesen Mann nochmal angeschaut?
Meine Mutter war tatsächlich beim Gerichtsprozess, gemeinsam mit meinem Anwalt natürlich. Der Anwalt hat mir dann genau berichtet, was passiert ist, das Gerichtsurteil auch zukommen lassen, aber also wie das Ganze noch so frisch war, also alles, was ich an Unterlagen gehabt habe aus dem Krankenhaus, das Urteil, also alles, was ich in Papierform gehabt habe, habe ich dann irgendwann in so einem kleinen Lagerfeuer einfach verbrannt und es hat mir irgendwie persönlich gut getan, das zu verbrennen, weil es irgendwie so ein kleiner Loslöseprozess war, wenn man denkt, okay, es ist vorbei. Das ist jetzt weg. Deshalb habe ich auch bis heute das Gerichtsurteil nie gelesen. Also habe das heutige Interview eigentlich als Anlass gesehen, das Gerichtsurteil zu lesen.
Und was hat der Täter vor Gericht ausgesagt? Hat er sich geäußert? Wie hat er sich geäußert?
Also laut den Aussagen, also was ich einfach so mitbekommen habe, hat er zwar alles zugegeben, aber hat immer versucht, alles ein wenig zu verharmlosen, aber hat sich auch teilweise widersprochen, hat aber im Endeffekt einfach alles zugegeben, aber hat eben auch ausgesagt, dass er nicht versteht, warum er da jetzt überhaupt angeklagt wird. Also, dass er nicht versteht, dass er eine Straftat begangen hat. Und hat ihm auch absolut keine Reue gezeigt.
Wie wurde er dann verurteilt?
Er ist zu 7 Jahren Haft verurteilt worden und zu einer Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher. Also ihm ist eine Intelligenzminderung diagnostiziert worden, aber die Diagnose hat er schon davor gehabt. Und zusätzlich eine schizophrene Persönlichkeitsstörung.
Also in Deutschland würde man das, glaube ich, Sicherungsverwahrung nennen, ne? Also er wird nicht mehr freikommen.
Genau, also er kommt nur frei, wenn er quasi ein psychologisches Attest hat, das ihm bescheinigt, dass er nicht mehr gefährlich und wieder normal denkend ist.
Wie wichtig ist das für Sie?
Irgendwie schon wichtig, wenn ich mir jetzt denke, okay, das war 2019, er hat 7 Jahre Haft, jetzt haben wir 2025, wird das sonst heißen, dass er nächstes Jahr wieder freikommt, wird heißen, er weiß, wo ich wohne, er hat meine Handynummer, gut, die könnte ich wechseln. Also es würde mir einfach echt Angst machen. Es wird sogar wahrscheinlich dazu führen, dass ich einfach ziemlich weit wegziehen würde.
Es sind ja wirklich nur ein paar Kilometer, haben Sie eben gesagt, ne? Also.
Genau. Also es sind 6-7 Kilometer wir wohnen 6-7 Kilometer vom Haus des Täters entfernt.
Was Ihnen ja passiert ist, das passiert ja, also Gott sei Dank, irgendwie eigentlich fast niemandem. Wie sehr haben Sie sich eigentlich durch das Ganze verändert jetzt?
Also ich glaube, dass ich mich insofern verändert habe, dass ich einfach bewusst dankbar bin, dafür im Leben zu sein. Im Alltag geht es vielleicht hin und wieder auch wieder unter, aber trotzdem sage ich echt oft bewusst jeden Tag am Morgen, hey, es ist echt schön, am Leben zu sein und ich freue mich auf den Tag und versuche mich auch nicht so über Kleinigkeiten zu ändern, zum Beispiel, keine Ahnung, wenn ich irgendwohin zu spät komme, dann ärgere ich mich halt, denke mal, hey, es gibt Schlimmeres, oder irgendwas vergessen habe, oder was nicht so läuft, wie ich mir das denke, oder Kind ist verärgert und weint den ganzen Tag und denkt, okay, soll so sein, gibt Schlimmeres. Also insofern habe ich mich schon verändert. Ja, aber irgendwie auch wieder nicht. Also irgendwie geht der Alltag wieder weiter. Ja, ich habe echt lang gebraucht, wieder unbeschwert oder ohne Angst Radfahren zu können, was mich sehr geärgert hat. Also ich habe echt lang immer Panik gehabt, dass ein Auto mich wieder niederfährt. Ja, vielleicht auch deshalb, also anfangs wollte ich wieder irgendwie in den Rennsport zurückkehren und habe es, glaube ich, auch deshalb irgendwann ein bisschen aufgegeben. Wobei ich mittlerweile sagen muss, jetzt habe ich überhaupt keine Gedanken mehr an meine Entführung beim Radfahren. Ich kann eigentlich wieder so trainieren, wie ich möchte. Ich habe auch keine Angst, wenn ich allein im Wald unterwegs bin. Habe auch keine Angst, wenn ich in der Stadt unterwegs bin. Aber am Anfang hat mir echt vieles Angst gemacht. Also einfach nur Leute um mich herum, ja, waren schon schwierig. Also war schon eine anstrengende Situation für mich.
Und welche Hilfe haben Sie sich gesucht oder haben Sie sich jetzt erstmal nur auf Ihre Familie verlassen am Anfang?
Am meisten haben wir wirklich Gespräche mit Freunden, Gespräche mit Familie, aber auch teilweise wirklich die Interviews geholfen, weil ich die Geschichte so oft wieder erzählen habe müssen und immer unter ein bisschen andere Fragen gestellt bekommen habe, die mich irgendwie anders drüber nachdenken haben lassen. Und mir das dann auch angeschaut habe und teilweise ist dann eben auch, sind auch andere Personen befragt worden, wie mein Mann ist befragt worden oder die Polizei und so habe ich eigentlich den ganzen Prozess ziemlich oft durchgedacht und ich glaube, das hat mir geholfen.
Sie sagten mal an anderer Stelle, dass Sie aus dieser ganzen Situation, die da passiert ist, auch in mancher Hinsicht stärker herausgekommen sind. Was meinen Sie denn damit?
Ja, also ich glaube schon, dass ich irgendwie auch stärker aus der Situation rausgekommen bin, weil es mir am Anfang natürlich, es war einfach so eine schwierige Lebenssituation, die mich echt fast zum Verzweifeln gebracht hat, auch die Zeit danach, weil ich einfach vor allen möglichen Situationen Angst gehabt habe, teilweise mit Männern zu sprechen, die Tür aufzumachen, Rad zu fahren, alleine hinauszugehen. Aber irgendwie hat mich der Prozess, da wieder hinauszukommen, hat mir auch einiges, glaube ich, an Selbstbewusstsein geschenkt und hat mich irgendwie auch als Person wachsen lassen und stärker werden lassen. Und ja, glaube ich, war davor eine ziemlich schüchterne Person. Und vielleicht sind das auch wieder die ganzen Interviews und das in der Öffentlichkeit stehen, dass mir irgendwie geholfen hat, dass es mir leichter fällt, offen zu sprechen oder in den Medien zu sprechen. Ja.
Haben Sie noch oft in Ihrem Leben an die Orchideen gedacht?
Ja, eigentlich schon. Also ich habe selber auch ein paar Orchideen zu Hause. Beherzige auch die Tipps des Täters mittlerweile, also teilweise.
Das heißt, Sie nehmen Aquariumswasser oder was?
Aquariumwasser nicht, weil ich kein Aquarium zu Hause habe. Aber ich habe früher meine Orchideen immer gegossen und man soll Orchideen aber nicht gießen, weil die kein stehendes Wasser mögen, sondern baden. Und seitdem bade ich meine Orchideen einmal in der Woche. Also ich fülle einfach den Topf mit Wasser, bis er voll ist und leere ihn dann wieder aus.
Das kam von Ihnen, von dem Täter?
Genau, den Tipp hat mir der Täter erzählt, dass das für die Orchideen besser ist. Und das mache ich tatsächlich auch. Und hin und wieder muss ich einfach echt, wenn ich das halt wöchentlich mache, echt dran denken, dass es eigentlich, ja, dass der Täter mit daran verantwortlich ist, dass meinen Orchideen jetzt besser geht.
Das ist verrückt, ne? Man hätte auch verstanden, wenn Sie jetzt gesagt hätten, Sie wollen in Ihrem Leben nie wieder eine Orchidee sehen, weil sie eben zum Täter gehört ein Stück weit, aber gleichzeitig war ja die Orchidee, das war ja das, was sie gerettet hat.
Ja, also habe tatsächlich kurz überlegt, soll ich sie jetzt einfach loswerden, soll ich die Orchideen, die ich habe, einfach wegschmeißen? Aber irgendwie waren sie auch so mein Hoffnungsträger und ja, muss sagen, also ich mag, glaube ich, die Orchideen jetzt lieber, als ich sie davor gemacht habe. Ja.
Frau Schäffmann, vielen Dank. Das war wirklich eindrucksvoll, was Sie alles berichtet haben. Und ich finde es auch gut, dass wir in dem Kanal, in dem wir ja oft genug irgendwie nur über Täter sprechen, jetzt mal auch mit jemandem gesprochen haben, der betroffen war. und diese ganze Perspektive hier mal in den Spurensuche-Kanal wiedergeben können. Vielen Dank.
Danke fürs, ja, mich dabei haben wollen.
Danke.